Jetzt zu dir, mein lieber Freund. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist? Es ist großartig, was du hier ablieferst. Teilweise. Was machst du gerade? Ah, du arbeitest am Computer. Wow, du bist sehr, sehr geil. Super geil.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 vom Wartungsfenster vom 27. September 2023. Mit mir dabei, mein Inok.
Die Claudia, wie immer.
Hi. Und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallo. Ja, das, was ihr gerade gehört habt, war quasi ein direkter Mitschnitt aus einem unserer One-on-Ones.
mit den Kollegen. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Ich hab keine One-on-Ones bei uns. Ich habe nur diesen Podcast.
Das ist ja hier quasi ein One-on-One. Ne?
Eben.
Ich fand das sehr schön, fand ich dieses. Du bist ein sehr, sehr geiler Kollege. Du machst ganz tolle Sachen. Teilweise.
Teilweise. Was machst du denn gerade? Arbeit. Großartig.
Am Computer. Toller Computer. Ach, herrlich. Ja, die aktuelle Star Wars-Serie Ahsoka hast du noch nicht verfolgt.
Nein. Du?
Nein.
Nein. War nein die Antwort?
Okay. Jein. Ich muss ja sagen, ich bin ja durchaus angetan, wobei das natürlich dann auch immer wieder, wenn man dann so diese Schnipsel überall so sieht, das sind ja dann immer nur so die besten Auftritte, sag ich mal. Der Auftritt von Grand Admiral Thrawn mit seiner Armee und toter Night Trooper. Und da gibt es halt diesen einen Inok. Finde ich sehr geil. Also da muss ich schon sagen, als ich diesen Trailer gesehen habe, das habe ich schon sehr, sehr, sehr beklatscht. Nicht, dass ich mir auch manchmal auch hier aus dem Kollegenkreis so ein bisschen Personenkult wünschen würde. Also ich fände das schon ziemlich fancy.
Wenn er jemand Cola-Kracher mitbringen würde. Regelmäßig.
Ja gut, sagen wir es mal so, wenn wir nicht durch die Technik gegangen wären, weil wir unsere Autos angesteckert haben, hätten wir diese Cola-Kracher-Dose nicht gesehen.
Willst du die Theorie aufstellen, dass sie gar nicht für dich waren? Oder?
Irgendjemand hat hier mal gesagt, was geöffnet ist, ist für die Allgemeinheit.
Siehst du mal. Das ist doch gut.
Ja gut, jetzt müssen wir uns natürlich nur
schielen jetzt beide gerade
am Riemen reißen, weil ich glaube, Cola-Kracher kauen kriege ich nicht rausgeschnitten.
Nicht?
Nein, ich glaube auch nicht, dass Ultraschall da irgendeinen fancy Filter hat, um...
Nein. Schade.
Nein, es wird hier nicht gesnackt beim. Es wird hier nicht gesnackt bei der Aufnahme. Vielleicht was getrunken, aber nicht gesnackt. Wobei das wobei Aufnahme, ich meine, tust du dich auch immer so schwer, wenn du dann so in so Meetings beiwohnst, dich am Riemen zu reißen, dabei nicht irgendwie zu essen, zu trinken?
Also
trinken
ist auch in Ordnung. Wer sagt denn, dass ich das tue? Es gibt eine Mute-Taste. Nein, also ich bin auch ganz ehrlich, es gibt teilweise so Meetings. Also keine bei uns intern, bevor du dich jetzt erschreckst oder
dich
empörst. Nein, es gibt bestimmte Meetings, wo ich nebenbei ganz, ganz entspannt mein Müsli esse oder manchmal so zum Abend hin auch schon mal am Herd stehe und so.
Das sind dann aber diese Meetings, die eine E-Mail sein können, ja?
Exakt diese meine ich.
Ja, ich weiß nicht, also dummerweise, also ich habe jetzt heute im internen Teams, habe ich ja bei uns nochmal meine beiden Feature-Requests geteilt, beziehungsweise ich habe einmal diese Microsoft Voice gepusht, dass doch bitte Markdown-Support in OneNote endlich mal reinkommen soll. Und ich hatte ja selber eine User-Voice eingestellt, dass ich gerne eine Funktion in Teams hätte, um bei Stille ein benutzerdefiniertes Soundfile abzuspielen. Ich möchte ein Grillenzirpen haben. Mhm. Cool, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das sogar, so eine Bewertung am Ende von einem Meeting, so 1 bis 5 Sterne.
Das gibt es doch, wie bewerten Sie diesen Anruf? Aber das ist eher so die Anruf, das ist die Anrufqualität.
Ich möchte das Meeting bewerten.
Ja, ich weiß nicht, ob das jedem gefallen wird. Ja, aber unterhaltsam. Ich möchte gerne so mehrere
so Kategorien.
Ja, einfach Kategorien. Ne? Wie unterhaltsam war das Meeting? Wie gut war es geleitet? War es geleitet?
Aber ist das nicht schon zu komplex? Also ich glaube, so eine 1 bis 5 Sterne.
Es gibt Meetings, die möchte ich gerne etwas differenzierter bewerten.
Echt?
Ja, nicht bei uns intern.
Ja gut, hör mal, hier intern gibt es bitte nur 5-Sterne-Bewertungen, ja? Also dass das ja mal klar ist. Apropos 5-Sterne-Bewertung, das könnten übrigens alle unsere Zuhörenden mal machen. Bewertet uns doch mal bitte auf den ganzen Plattformen, über die ihr diesen Podcast so hört, und bewertet uns mal. Das hilft uns nämlich ungemein, insbesondere Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns ungemein, diesen Podcast bekannter zu machen, weil der dann auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Wir haben übrigens unseren Podcast jetzt auch, beziehungsweise die Daten, die Podigy sammelt, haben wir jetzt mal freundlicherweise dem Wolfgang Gassler zur Verfügung gestellt, einer der Co-Hosts vom Engineering Kiosk, der das Open Podcast Projekt ins Leben gerufen hat, eine Open Plattform für Podcast Analytics. Bin ich mal gespannt, was dabei rausfällt. Ich meine, Podigy hat ja in dem kleinen Tarif, den wir uns leisten können, sehr überschaubare Metriken. Hint, ihr könnt uns übrigens per PayPal und per Steady unterstützen. Dann können wir auch Podigy mehr Geld in den Rachen werfen.
War.
Und ja, mal gucken, vielleicht kriegt man ja raus. Ich finde das ja immer noch interessant. Also bei iTunes kann man das ja tatsächlich als Podcast Host hören oder auch, nee, das heißt hören nicht, man kann es sehen, wie viele, also ne, wie Folgen, ob Folgen durchgehört wurden, wo die Leute ausgestiegen sind, etc. Da muss ich nochmal reingucken,
um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, ich finde das total, ja, genau.
Ja, weil unsere Zuhörenden, die sind ja schon sehr spärlich mit Kommentaren und so,
ja.
Ne, Feedback.
Ja, also bislang scheinbar nicht so arg viel falsch gemacht zu haben, behaupte ich.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hören Leute diesen Podcast auch beim Holzhacken, weil er sie aggressiv macht. Ich weiß es nicht.
Was hörst du denn eigentlich beim Holzhacken?
Ich lasse mir mein Holz schon fertig gespalten anliefern.
Na toll.
Ja, ich meine nicht, dass ich da keinen Spaß dran habe, Holz zu spalten, aber könnten auch Sofos Firewalls sein. Also ist für mich das Gleiche.
Lancome Unified Firewall. Jetzt und immer da.
Ich meine, als der hier nebenan bei uns im Bürogebäude wird ja mal der Tatort gedreht, und neulich, als wir mittags spazieren waren, sind wir ja dann an dem Ensemble da vorbeigelaufen, und da war dann wurde offenbar ein Dortmunder Tatort gedreht. Und ich werde nie die erste Folge des Dortmunder Tatorts vergessen, die nämlich damit eingeleitet wurde, dass der Hauptdarsteller mit einem Baseballschläger auf einem Schrottplatz steht und auf ein Auto eindrischt. Vielleicht sollten wir sowas auch mal etablieren. Ja, so alte Firewalls und alte Switches und dann, ne, einfach so ein Basie und dann kann jeder seine Aggression an der Juniper SRX, an dem LAN-COM, an der Sophos XG auslassen und an der Firepower, ne? Was einem da gerade so auf dem...
Ja, Sachen kaputt machen. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder an den einen damaligen Azubi, den wir hatten, der den Auftrag hatte, alte Tapes zu vernichten. Du denkst, ja, nimmst halt Schere, ne? Ja, ne? Was hat er gemacht? Er dachte, ich roll das jetzt einfach ab. Hat das aber gnadenlos unterschätzt, wie viel Kilometer Tape da so drauf sind. Wir hatten dann hinterher einen sehr, 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 sehr großen Haufen Band da liegen. Ich glaube, der war höher als er selber.
Hätte man auch eine Azubi-Mumie rausmachen können.
Aber war einen halben Tag damit beschäftigt, dieses Band einfach festzuhalten und das da rauslaufen zu lassen, ja.
Ja, aber ich glaube, auch der hat seine Prüfung ganz am Ende gut bestanden, insofern.
Ja. Ich glaube,
die Leute lernen bei uns doch mehr als nur Bänder abrollen.
Das haben sie doch eigentlich alle.
Also weil, ich kann da nichts Negatives über unsere ehemaligen Auszubildende sagen, weil ein Teil davon ist unser Team, und selbst die ehemaligen Auszubildenden, die nicht mehr Teil des Teams sind, wenn ich so gucke bei LinkedIn und etc., was die so treiben, da ist, glaube ich, keiner dabei, der heute nicht der ganz gut von seinem Job leben kann.
Ja, genau.
Wir haben jetzt auch wieder zwei Azubis. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, ne?
Haben wir das erwähnt?
Grüße gehen raus an meinen Namensvetter, den Patrick und den Björn. Ich weiß gar nicht, ob die diesen Podcast hören.
Weiß ich nicht.
Ist weiß, ein, Kollegen, Moment,
ich weiß gar nicht, wer von den Kollegen
das überhaupt hört. Das ist eigentlich Pflichtlektüre, oder?
So, ich weiß nur von einem Kollegen von uns, der den Podcast hier hört.
Ja, aber ich möchte gerade nochmal auf meinen Personenkult zurückkommen. Du hast mich da gerade so eingangs ganz
unauffällig weggeleitet.
Ja. Ich fände das schon ganz nett hier, ne? Wenn du da mal ein bisschen Spalier steht, so in fancy Rüstungen und so.
Wenn du meinst, sollen wir nicht lieber arbeiten?
Ja, die Arbeit macht sich nicht von alleine, ne?
Nee.
Wobei?
Also wenn du die eine Hälfte des Tages damit zubringst, Personenkult zu betreiben und die andere Hälfte damit Meetings abzuhalten, dann wird es schwierig mit dem Arbeiten. So, aber was wolltest du sagen?
Ich meine, du hast jetzt gerade auf sehr, sehr humorvolle Weise meinen Tag beschrieben, ja?
Ja, meinen auch.
Was?
Ich habe heute auch irgendwie, ich glaube, 70% der Zeit in irgendwelchen Meetings verbracht und mir gewünscht, ich könnte arbeiten.
Ja, gut, aber du weißt selber, dass das halt ganz oft auch Sachen sind, ne? Manchmal müssen ja Dinge geklärt werden.
Nein, das ist ja klar, das ist ja klar. Ich meine ja nicht unsere Abstimmungsmeetings, ich meine ja Meetings für bestimmte Kunden. Projekte.
Mit Kunden,
ja, ich habe mich überlegt, wie ich das möglichst freundlich sage, weil ich will das ja nicht verallgemeinern. Es gilt ja nicht für alle Kunden und es gilt auch nicht für alle Projekte, dass Meetings irgendwie überhand nehmen.
Ja, du meinst jetzt, also vielleicht müssen wir da jetzt mal ein bisschen den Kontext dafür aufspannen. Wir beide sind, wobei eigentlich eher du, ich habe mich da ja eigentlich ganz charmant
rumgedrückt.
Ja, ich war heute dabei.
Du warst heute dabei.
Ich war heute dabei. Ja. Und ich habe Input geliefert. Also bitte.
Ja, ja, hast du.
Ich habe nicht
geprüft. Du warst auch nicht,
ich habe
du
nicht
warst schon ein bisschen krawallig.
Nein, ich habe nicht
doch, du warst krawallig.
Nein. Stell mir nicht, dass ich krawallig bin.
Wir sollten vielleicht noch dazu erzählen, worum es eigentlich geht.
Genau, mach das doch mal. Worum ist es denn gegangen?
Es geht um OT. Ihr wisst ja alle schon
das
irgendwie
S,
so.
Das S in OT steht für Security, ne?
Genau, da hatten wir doch schon mal eine Folge.
Da hatten wir doch mal eine Folge.
Warte, dann halt. Da, 28.
Folge 28, genau. Die könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr in das tiefe Tal der Tränen eintauchen wollt.
Mhm. Ja, Fakt ist, wir wissen ja gar nicht so viel über OT und wie das so üblicherweise betrieben wird, weil das ja in den meisten Fällen in der Vergangenheit einfach so eine abgeschottete Kiste war, wo dann irgendwo irgendwelche Anlagen hängen und dann hängt da irgendwo eine DSL-Leitung, eine dedizierte, und dann gab es da irgendeinen Fernzugriff drauf und sowas. Mit der IT hatte das ja alles nicht so viel zu tun.
Genau, ne? Also wir reden hier von OT, also von Operational Technology.
Ach so, muss ich das noch dazu sagen? Entschuldigung.
IT, die Produktionsprozesse steuert, ja, unterstützt, monitort etc.
Genau. Davon sprechen wir.
Genau.
Und wir haben jetzt derzeit ein Projekt bei einem Kunden, der im Rahmen eines Neubaus auch neue Produktionsanlagen und so weiter sich zulegt und neue Anforderungen mitbringt, die beispielsweise lauten, dass man aus dem Büronetz vielleicht doch das ein oder andere Dashboard mal gerne sehen würde von Produktionsanlagen oder auf dem Smartphone mal irgendwie Dinge angucken kann und so weiter. Und daraus
ist
das.
Ist ja kurios, ne? Weil eigentlich ist das ja, wenn man sich so die, also jetzt in diesem speziellen Fall, bei diesem speziellen Kunden, einmal die so die bestehende OT-Umgebung anguckt, das ist ja alles schon sehr strikt getrennt und das ist ja auch eigentlich so das, wie es früher halt auch oft betrieben wurde, dass du halt in der OT so einzelne IT-Inseln hast, die dann halt entsprechend alles betreiben, was da an IT notwendig ist. Und jetzt geht ja dann auch sicherlich aus Gründen von, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, du willst halt Prozesse monitoren und sicherlich auch aus Sachen wie GMP oder HIPAA oder ich weiß nicht was, also aus regulatorischen Gründen werden ja schon mehr und mehr Brücken geschlagen.
Ja. Und genau da fängt ja das Elend an, ne? Muss man sagen.
Ist das schöne Stichwort.
Jetzt stecken wir halt so mittendrin in so einem IT-OT-Projekt, nennen wir es mal, wo man eben auch versucht, ich sag mal, Sicherheitsrichtlinien in beiden Umgebungen einigermaßen aneinander anzugleichen, und natürlich diese Chance auch zu nutzen, um diese Sicherheitsrichtlinie nachzuschärfen, auch seitens der IT, gar keine Frage. Sprich Netzwerksegmentierung nochmal verstärkt umsetzen.
Überhaupt, ja. dass du da mal eine, also in irgendeiner Form irgendeine Art von Sicherheitsrichtlinie hast, ne? Also das, was wir ja ganz häufig sehen, ist, dass wir dann da irgendwie ungepatchte Kisten haben und sonst irgendwas. Also.
Ja, klar, das ist ja der Klassiker, ne? Du hast da so ein ESXi Version 5.5 oder sowas irgendwo rumstehen. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. Aber Dinge wie das Patchen von in OT-Umgebungen sind ja nicht ganz nicht ganz einfach, ne? Weil Produktion muss immer laufen. Die muss immer laufen, 24/7. Wann willst du denn da mal Sachen patchen? Das ist die Kurzfassung davon. Natürlich muss es da Regulierung für geben, aber genau darüber, damit befasst sich eben auch dieses Projekt.
Naja, und halt, dass sich halt auch dann teilweise diese Designs, die Hersteller sich da vorstellen, halt auch, ich sag mal so, in den allermeisten Fällen halt sehr simpel gestrickt sind. Ne? Du hast eben nicht wie wir fette Virtualisierungscluster mit Shared Storage, wo du VMs live migrieren kannst, sondern da ist es ja ganz häufig tatsächlich so, da hast du irgendwelche PCs oder irgendwelche Schrubbels-Server, muss man ja schon sagen, wo dann halt so ESXi-Free vielleicht noch eine Essentials drauf läuft. Und da gibt es halt kein Failover. Ne? Da lebt ja auch dieses Konzept des Cold-Standby-Servers ja noch ganz lustig,
genau,
weiter.
Ja, genau, Cold-Standby-Server, weil da fehlen ja sonst Schnittstellen. Die Schnittstellenkarten sind so unfassbar teuer, dass man da nicht zwei von kaufen kann. Oder auch so Kleinigkeiten wie gerade heute in dem Meeting dann gehört. Man sieht dann eine wunderschöne Grafik, ja, mit verschiedenen Layern, ja, Sicherheitslayern.
Das war ja schon mal okay.
Die Grafik war super, ne? Und dann siehst du hier, da siehst du Clients, irgendwelche Server und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages war, glaube ich, die Antwort auf die Frage, welche Firewall denn dazwischen routet, zwischen diesen ganzen Layern, wollen wir es mal nennen, gar keine.
Ja, genau. Also da zum Kontext, wir hatten halt heute ein Referenzdesign eines OT-Herstellers gesehen, was auf den ersten Blick eigentlich ganz cool aussah. Es gab also dann eine Firewall, die Schnittstelle aus dieser Package Unit oder diesem Design heraus realisiert hat in Richtung Office IT. Fun Fact, ja, der Uplink endet dann nochmal auf einer anderen Firewall und erst danach kommt dann irgendwo die Office IT. Und es gab dann auch noch Firewalls innerhalb dieses Referenzdesign, um andere Netze abzutrennen oder abzusichern. Aber die verschiedenen Netze dazwischen, das wurde dann halt einfach mal Switch geroutet. Also das ganze Routing war eben nicht auf der Firewall, sprich es gab da auch dann wieder unregulierten Verkehr.
Weitergehend sogar so verstanden, dass es gar keine unterschiedlichen Netze sind, sondern tatsächlich das alles irgendwie in einem großen Netz saß. Ja, und mich als ITler irritiert das, weil wenn ich solche doch eigentlich guten Konzepte sehe, ne, dann kann ich ja nicht das Netzwerk vergessen. Ja, also ich habe hier ein Sicherheitskonzept,
was das. Ja, es wäre eine Low-Hanging-Fruit gewesen, ne, zu sagen,
ja, genau.
Wir haben da zwar Domain-Controller und SIEM und Logging-Server und tralala. Es wäre eine Low-Hanging-Fruit gewesen, zu sagen, ja komm, wir tieren das halt auch da nochmal und schiebt den ganzen Verkehr zwischen den Tiers auch über eine Firewall. Mhm. Ja, wobei, das sind halt am Ende des Tages sind es halt dann doch OT-Firmen und IT-Buden. Ich kann mir halt vorstellen, dass es halt auch aus der Ecke rauskommt. Die wollen es halt auch standardisiert haben, ne, damit halt das jeder bei denen irgendwie troubleshooten kann. Aber ja.
Ich hatte noch einen, mitten in diesem Projekt stolperte ich kürzlich noch über einen Artikel, den verlinken wir euch auch mal, der wirklich sich befasst mit genau diesen Fragen, was machst du eigentlich, was für Sicherheitsmaßnahmen kannst du eigentlich in OT oder die nennen es OT oder Industrial IoT Netzen, Umgebungen durchsetzen. Und der erwähnt in einem Nebensatz und hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass 93% der Firmen, die es versucht haben, berichten, dass die Sicherheitsprojekte für IIoT oder OT gescheitert sind.
Und da geht es dann halt darum, eigentlich um genau das, ne? Härtung der Umgebung, Absichern der Umgebung, Implementierung von aktueller Software, von Prozessen fürs Patchen und für sonst irgendwas. Und 93% dieser Projekte gehen in die Hose. Also wenn irgendeine Bude daherkommt und sagt, so, ne, jetzt machen wir hier mal unsere OT-Welt sicher, dann geht das in 93% aller Fälle in die Hose.
Das ist eine erschreckende Zahl.
Ja gut, solange du die andere Seite nicht mitgewinnst. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen das in Anführungsstrichen perfide dahinter. Die sagen dann halt, ja, ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Ja, dann ist es aber auch in eurer Verantwortung. Und da sind wir dann schnell wieder in diesem Bereich, dass die Hersteller dann auch gerne mal die Karte ziehen. Ja, wenn ihr da selber dran rumfuscht oder das patcht oder macht und tut, dann können wir dafür keine Gewährleistung mehr geben. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und das zwingt Kunden ja schon so ein bisschen dazu, dann zu sagen, okay, dann macht es halt doch so, wie ihr es für richtig haltet.
Ja, noch perfider finde ich eigentlich den Ansatz, ja, das können wir alles machen, aber das kostet sie dann jetzt 2 Millionen mehr.
Genau, das Projekt ist ja eigentlich schon komplett durchprojektiert und wenn sie jetzt Änderungen machen wollen, die Europalette mit dem Equipment steht ja quasi schon bei ihnen vor der Tür, wenn sie das jetzt noch ändern wollen, dann kostet das jetzt ganz viel Geld.
Genau, ist macht dann schön. Ja auch keiner. Nee, ist nicht schön.
Ja, macht am Ende dann natürlich auch keiner, weil es halt Geld kostet. Und vielleicht, bisher ist es ja auch so gelaufen. Ne? Mhm. Hat ja funktioniert.
Ja, genau.
Also mit warum was?
Ominösen, was unsichtbaren Fernwartungszugängen und unbekannten, verklausulierten Wartungsverträgen, wo man nicht so genau weiß.
Ja, das finde ich ja auch immer krass. Also das kenne ich ja so aus dem Healthcare-Bereich auch, dass die ganzen Buden da immer mit ihren Serviceverträgen kommen. Also du kannst ja quasi nichts kaufen, ohne dass da ein Servicevertrag bei ist. Wobei ich das halt immer maximal intransparent finde, was dann am Ende da drin ist. Also was der Kunde dafür bekommt.
Ja.
Also ganz häufig habe ich nämlich schon den Fall gehabt, dass in den Serviceverträgen drinsteht, Patchen ist mit drin und dann wird A nie gepatcht. Und wenn dann gepatcht werden soll, dann heißt es, ja, wir können patchen, aber dann müssen wir auch da ein Update machen und von dieser Software ein Update machen. Ach, das ist leider nicht Bestandteil des Servicevertrags, das müssen Sie jetzt gesondert bezahlen.
Ja, genau. Jetzt nach dem Update ist was kaputt. Ja, ich bin leider schon in der Arbeitszeitverletzung. Sorry, genau. Habe ich jetzt jemanden zitiert? Kleiner Insider. aber so, also ich meine, uns ist das ja auch nicht irgendwie in den Sinn gekommen. Das siehst du ja im TK-Feld, im TK-Umfeld, ganz klassisch, dann verkaufst du die TK-Anlage und dann verkaufst du dem Kunden für 10 Jahre Wartungsvertrag, ob er das braucht oder nicht. Ne?
Ganz normal. TK-Anlagen halten ja tatsächlich so lange.
Ja, ja. Deswegen musst du ja den Vertrag auch direkt auf 10 Jahre nehmen.
Aber
würden wir eigentlich so nicht, ne? Also wenn wir mal irgendwie so Server verkaufen oder dergleichen, da machen wir nicht automatisch einen Wartungsvertrag hinten dran.
Nee, tatsächlich nicht. Also was wir natürlich immer mit verbimmeln, ist halt Service des Herstellers. Also zum Beispiel dann Software-Support oder Hardware-Support. Ne? Jetzt ganz klassisch, dieses typische bei uns HPE. Ne? Kaufst ein ProLiant, ja, kriegst halt irgendwie TechCare, irgendwas dazu gebündelt. Aber das war's dann auch. Also es ist ja nicht so, dass wir da noch von uns Leistungen mit rein bundeln und sagen, ja, du kriegst dann hier noch MLN, TechCare nochmal gesondert dazu. Wobei, das habe ich von Marktbegleitern auch schon gesehen, dass du dann da halt Zeug kaufst und dann ist von denen gebrandeter Support mit dabei. Kann man machen? Weiß ich nicht. Das Argument, was wir da ja immer bringen, ist ja gut, wenn es uns morgen nicht mehr gibt, dann hast du aber trotzdem immer noch den Service dafür. Und dann kannst du halt die Straße runtergehen, die nächste IT-Bude sagen, ja, ich habe da ein paar ProLiants stehen, hier könnt ihr die unter Service nehmen.
Ja, ich meine, gerade für so, wenn wir für jeden Server, den wir shippen, irgendwie dann auch noch irgendeinen Service anbieten müssten, ich glaube, das würden wir auch bei unserer, ich sag mal, wir sind ja nicht gerade riesig, bei unserer Größe auch nicht von den Ressourcen her einfach gar nicht machen können.
Ja, aber das ist ja ein schönes Stichwort, weil wir machen sowas ja tatsächlich, nur da ist es halt eben
aber anders.
Managed Service.
Ja, das ist ja was anderes. Genau da wollte ich hin.
Genau, also Managed Service hatten wir jetzt in dem Zusammenhang auch schon ein paar Mal, vielleicht auch hier im Podcast ein paar Mal erwähnt. Wir hatten es jetzt auch in diesem OT-Projekt auch wieder, weil am Ende muss sich halt da jemand um Firewalls und um Serverzeug kümmern. Und da ist natürlich dann auch ein häufiger Ansatz, den wir ins Rennen bringen, ja, dann mach das doch als Managed Service.
Und wobei wir ja Managed Service ein bisschen in Abgrenzung meinen zu dem, was wir eben gesagt haben, ne, hier kaufst du hier Support auf deinen Server hier, ja, wenn genau, da was ist kaputt ja, ist. Dann
das ist ja klassisch so Breakfix, ne? Mhm. Platte kaputt, rufst du an, kriegst neue Platte. Mhm. Managed Service ist ja tatsächlich was anderes. Mhm. Na, das ist ja, bei Managed Service geht es ja darum, dass wir für den Kunden etwas betreiben.
Mhm. Ja, viele haben unterschiedliche Begriffe davon, was ein Managed Service ist und was nicht. Ja, für uns gehört halt auch mit dazu, dass eben regelmäßig die Dinge gepatcht werden, als Beispiel. Das gehört jetzt so ein Managed Service von so einer TK-Firma eindeutig nicht dazu, weil das Patchen von TK-Anlagen, wissen wir alle, passiert einfach nie.
Ja gut, aber das kann wahrscheinlich auch eher so ein Wording-Problem sein. Mhm. Also typischerweise, wenn wir jetzt sagen Managed Service, also was wir häufig als Managed Service für Kunden betreiben, sind Firewalls. Mhm. Ganz klassischer Fall, der Kunde kauft die Firewall und wir machen den kompletten Service dafür. Das heißt, wenn der Kunde Regeln haben will, wenn der Kunde VPN-Tunnel haben will, dann macht er bei uns ein Ticket auf. Mhm. Wir klimpern das dann da rein, sorgen dafür, dass das alles sauber ist, dass alles dokumentiert ist. Dazu gehört dann auch zum Beispiel das Patchen. Also ne, wenn Fortinet morgen mal wieder sagt, wir haben da übrigens so eine kleine, weiß ich nicht, 8, irgendwas, dann schwärmen wir halt aus und patchen Firewalls. Mhm. Bei WatchGuard kommt das ja nicht oft vor.
Nee, nicht so oft.
Anderes Beispiel, so Hypervisor. Machen wir auch gerne Managed Service. Mhm. Ne? Hardware, Software, Lizenzen gehört dem Kunden, aber wir machen den kompletten Betrieb. Wir setzen es auf und danach geben wir das Ding quasi über die Lebensdauer nicht mehr außer Hand.
Ja, na, also inklusive das Ganze Monitoring, managen die Kapazität. Also du hast ja dann ein Storage darunter. Und dann, wenn wir sehen, ja, jetzt wird es langsam spack, lieber Kunde, lass mal reden.
Genau, oder halt das Aufräumen, den ganzen Lebenszyklus. Mhm. Klar, das heißt natürlich auch, dass wir dann auch sowas wie Software-Updates, Upgrades, Versions-Upgrades, Migration etc. dann machen. Und da wird ja dann oft mal die Frage gestellt, wenn wir mit diesem Konzept um die Ecke kommen, warum sollte das eine IT-Abteilung machen?
Jawohl, man muss vielleicht mal anders fragen, welche Kunden kann man denn damit ansprechen? Und ich bin, also welche Größe von Kunden? Und ich bin eigentlich dabei zu sagen, im Grunde jede Größe von Kunden. Denn die Großen haben ihre eigenen IT-Admins, die aber meistens bei den Kunden, die wir kennen, sagen wir mit dem Tagesgeschäft, ja, schon ausgelastet sind. Ne? Also Server, neue Server aufsetzen, Applikationen, Anpassungen, hier mal was im Netzwerk troubleshooten oder weiß ich nicht. Ne?
Ja, weil da halt als Admin im Zweifelsfall den bunten Blumenstrauß, aber selbst wenn du jetzt einen großen Laden hast und hast dann eine eigene Hypervisor-Truppe, ne? Sowas wie VMs zusammenklicken,
ja,
oder
okay,
so.
Ja, okay, vielleicht nicht so groß.
Das machen die ja auch. Ja, grundsätzlich halt ist das Problem ja schon in dem Bereich Infrastruktur, auch Netzwerk, ne? Switches, Router, Firewalls, das ganze Thema. Mhm. Wenn du natürlich einen sehr, sehr großen Laden hast, wo du dafür eigene Teams hast, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn, das als Managed Service rauszugeben. Wenn du aber eher so die typische Mittelstands-IT bist, macht das total Sinn, das rauszugeben, weil deine eigenen Leute machen das einfach zu selten. Quasi, wenn die alle anderthalb, zwei Jahre mal eine neue vSphere-Upgrade machen, dann fangen die da jedes Mal wieder bei Null an.
Ja, und wir machen das, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber machen das wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig. Wir wissen, worauf wir da achten müssen. Wir testen das vorher im Wesentlichen. Lesen wir uns dann auch für euch dann sozusagen die Release Notes durch und machen uns schlau, ob dieses Update, das machst du dann einmal und das kannst du für verschiedene Kunden anwenden. Ne, aber wie du schon sagst, ne, wenn ein IT-Admin, der das nicht ständig macht, ne, der muss dann halt sich immer einlesen. Mhm. Ganz zu schweigen von Firewalls oder vielleicht auch, ja, sagen wir mal, es kommen neue Funktionen dazu, sei es VMware, vSphere. Es kann ja nicht immer erwartet werden, dass nebenbei, neben dem Job, auch der IT-Admin, der quasi alles machen muss in dem Unternehmen, sich dann auch noch immer auf dem Laufenden hält über neue Features oder aber über Sicherheitslücken. Ja, ja. Sicherheitslücken sind auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ja klar, fällt einem das mal irgendwie bei Heise in den Schoß. Mhm. Ja, aber sind wir sicher, dass wir die immer mitbekommen. Ja, bei uns ist es unser Job, dass wir uns darüber schlau machen und dass wir da die Kanäle überwachen. Und da können sich unsere Kunden auch eigentlich drauf verlassen, dass wir dann reagieren, wenn große Sicherheitslücken kommen.
Ne? Genau, wir sind ja in der Regel die, die dann sagen, hallo.
Hallo, jetzt, heute. Jetzt.
Downtime. Nein, ist ja so, unser guter Freund Stefan hat das ja immer so schön auf den Punkt gebracht. Ich möchte nicht, dass sich meine Admins tagelang damit beschäftigen, Server zu patchen. Die sollen sich um Anwender und Anwendungen kümmern. Und das ist ja auch tatsächlich das, was wir draußen so im Feld beobachten. Dass dieses ganze Thema Infrastruktur tatsächlich gerne rausgegeben wird, einfach weil die Admins sich dann doch eher um Fachanwendungen und um Anwender kümmern sollen und nicht um das neueste Update-Release von vSphere oder den neuesten Build von der WatchGuard etc. Und was wir natürlich bei sehr kleinen IT-Abteilungen halt auch beobachten, ist, dass es da so diese Evolution gibt vom Admin hin zum Koordinator. Also der dann halt tatsächlich eher Dienstleister koordiniert, aber selber gar nicht mehr so viel macht, aber halt so ein bisschen übergeordnet die Fäden zusammenhält und halt so die bisschen die Ausrichtung, die Ausrichtung bestimmt.
Ja, im besten Fall einfach auch ein bisschen ruhiger schlafen kann, wenn er weiß, das ist alles schön in einem Managed Service, die kümmern sich schon drum und ich muss da nichts machen.
Nein. Richtig. Ja, ich meine, Managed Service, das schreckt ja auch den einen oder anderen ab, weil er sagt, ja, ich möchte ja aber irgendwie nicht so viel Geld ausgeben und ich habe keine Exit-Strategie, ne, weil wenn ihr mir, nehmen wir mal als Beispiel Virtualisierung als Managed Service, ich möchte ich möchte ja nicht meine Applikationen in einer gemanagten Infrastruktur betreiben, die mir nicht gehört. Weil ich habe dann keinen Exit mehr. Ja, wenn ihr dann morgen, also ne, ein bisschen überspitzt gesagt, schöne Cloud-Welt.
Ja,
du konsumierst nur noch den Service, hast aber das Problem, wenn der Anbieter die Preise erhöht oder der dir halt aus anderen Gründen nicht mehr schmeckt, dann stehst du halt da. Ne? Und wir lösen das bei unseren Kunden ja eigentlich immer sehr charmant damit, dass wir sagen, nee, du kaufst die Hardware,
deine Hardware,
du kaufst die Software, du kaufst Lizenzen und Hersteller-Support, aber wir bespielen das Zeug für dich. Mhm. Wenn wir dir morgen nicht mehr gefallen, dann
gehst du
geben
halt
wir dir
nächsten.
Die
genau,
dann kriegst Zugänge du. Und dann gehen wir getrennte Wege. Und das finde ich eigentlich sehr fair.
Mhm. Ja.
Das senkt also, auch die Hemmschwelle.
Gerade so, was du eben sagtest mit Cloud-Betrieben, wie auch immer, ich buche noch den Service, ich buche den Service, dass irgendwo für mich ein Domain-Controller läuft als Beispiel. Da kannst du sicher auch nochmal abstufen, ob das in einer Public Cloud bei Azure oder so passiert oder ich sag bei einem Anbieter, in einem RZ, in einer Colo, anderer Dienstleister.
Ja, ja gut, aber gerade in diesem Konstrukt hast du es ja ganz häufig, gerade bei größeren Marktbegleitern, die dann halt irgendwo in Datacentern halt eigene Hardware stehen haben und dann sagen, okay, hier, ne, haben da irgendeinen vCloud Director stehen und sagen, na guck mal, hier kriegst du deinen Tenant und kannst dann da deine VMs provisionieren. Hast du keinen Exit. Also du migrierst dann halt deine VMs da halt weg. Das ist halt was anderes, ne, wenn wir das für Kunden machen, und den Weg gehen, dass dem Kunden die Hardware gehört, ja, dann hat halt jeder Kunde wieder seine eigene Hardware. Klar kann man jetzt darüber streiten, ob das betriebswirtschaftlich sinnvoller ist. Also oder was von den beiden Seiten oder Sachen betriebswirtschaftlich sinnvoller ist. Weil wahrscheinlich wird das unterm Strich teurer sein, wenn der Kunde es auf eigene Hardware macht und von uns bespielen lässt. Als wenn er halt sagt, nee, ich klicke mir ja hier nur meine VM und das wird dann halt verbrauchergenau abgerechnet. Aber da würde ich dann auch eher sagen, gut, das ist dann so der klassische Fall, ja, dann kannst du auch direkt nach Azure gehen.
Ja, ja die Kernfrage dabei ist, wie wichtig ist mir diese Exit-Strategie?
Sehr wichtig.
Ja, und ja, die sollte einem wichtig sein. Und häufig leider auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich da gar nicht so richtig viel drüber Gedanken gemacht wird. Ne?
Ja. So sieht's aus. Gedanken gemacht haben wir uns auch im Vorfeld bei der Frage VMware Vsan versus Nutanix AOS. Das war ja eine Frage, die Zuhörerschaft, der liebe Willi, an uns herangetragen hat. Der wollte da mal ein bisschen was zu hören. oder wir sollten mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Weil wir kennen ja beide Welten.
Wir kennen beide Welten und tatsächlich kommt es auch immer sehr auf den Kunden, die Umgebung, die Strategie an, was von beidem da mehr Sinn ergibt. Es ist nicht immer 100%
ja gut,
das eine oder das andere.
Fangen wir vielleicht mal
anders an.
Gut. Fangen wir mal ganz anders
an. Fangen anders an.
Also, Visan versus AOS, was wir hier vergleichen, ist ja quasi Storage. Muss man, ne?
Ja.
Ne? Mhm. Wir vergleichen quasi Storage, weil Nutanix AOS ist ja quasi der Storage-Part in dieser ganzen Nutanix-Welt. Da ist es halt auch offen, welchen Hypervisor ich da drauf setze, ob Hyper-V, ESXi oder AHV. Klar, vor allem bei Visan gibt es streng genommen nur mit VMware, ESXi, auch wenn ich da noch anderes Zeug dran flanschen kann über iSCSI, NFS oder sonst irgendwas.
Das kann ich machen, ja.
Womit wollen wir anfangen? Visan oder Nutanix? AOS? Fangen wir mit AOS an.
Ja.
Wenn man sich Nutanix AOS mal so von ganz oben anguckt, dann finden wir halt so drei Begriffe immer wieder. Das ist der Storage Pool, das ist ein Container und das ist eine V-Disk. Mhm.
Also der Pool ist ja quasi der physikalische
Storage-Pool, ja, genau. SSDs, das ist im Prinzip die Gruppe oder die physikalischen Devices, wobei das halt auch dann offen ist, was das alles ist. Also es kann NVMe sein, SSD sein, rotierender Rost.
Und node-überspannend.
Korrekt, genau. Ein Storage-Pool ist immer die Summe aller physikalischen Platten, die so Nutanix AOS-Cluster hergibt.
Mhm. Über alle Nodes da drin, über alle Server. Mhm.
Dann haben wir den Container. Das ist eine Gruppierung von V-Disks, Files. Das ist eine logische Segmentierung von einem Storage Pool und beinhaltet VMs oder Dateien. Mhm. Redundanz ist immer auf Ebene eines Containers angesetzt. Ja. Also der Redundancy Factor ist auf Ebene des Containers. Und wenn wir dann in Richtung VM gehen oder halt auch Files gehen, dann haben wir halt die V-Disks. Das sind ja dann wirklich die tatsächlichen Platten, die an den VMs dranhängen.
Du kannst ja auch zum Beispiel einen bestimmten Redundancy Factor auf dem Container setzen, den du auf der VM verringerst. Aber nicht andersrum.
Genau, also der Container kann immer mehr Redundanz hergeben als die VM.
Genau.
Genau. Redundancy Factor typischerweise 2, 3. Dann gibt es noch sowas wie Erasure Coding, das finden wir auch bei Visan wieder. Heißt einfach, es gibt von einem Block eine oder zwei Kopien. Das heißt, du hast einen Datenblock, du hast dann eine Kopie oder du hast halt dann einen Datenblock und zwei Kopien.
Genau, daraus ergibt sich dann auch die Anzahl der Nodes, die du tatsächlich brauchst, um diesen Redundanzfaktor auch zu ermöglichen. Man sagt eigentlich, rein technisch ist das Minimum 3 Nodes bei Nutanix. Empfohlen sind aber 4, weil sonst nämlich bei einem Ausfall direkt ein kritischer Zustand erreicht ist. Ja?
Richtig.
Bedeutet, es ist nicht mehr selbstheilend.
Genau, selbstheilend heißt in dem Fall, wenn dir halt eine Komponente ausfällt. Komponente kann in dem Fall eine Platte sein in einem Node oder aber auch ein ganzer Node.
Oder ein ganzer Node.
Wenn du halt 4 Nodes hast, dann fällt dir eine Platte oder ein Node aus und die Blöcke, die dann halt auf der ausgefallenen Komponente lagen, können dann auf die verbleibenden 3 Nodes wiederhergestellt werden. Redundancy Faktor 2 und 3 bedingt halt auch, dass du 3 oder 5 Nodes brauchst. Mindestens, ja.
Also genau. Du kannst. Das wird jetzt noch beliebig komplexer, je nachdem, ob du, das auf Node-Ebene oder auf Rack-Ebene und so weiter machst. Aber so tief müssen wir da jetzt, glaube ich, an der Stelle auch nicht reingehen.
Ja, genau. Also, wenn man so will, es gibt bei Nutanix halt Mechanismen, die dann halt entsprechend dafür sorgen, dass die Blöcke halt über Nodes verteilt sind. Mhm. Sprich, wenn du RF2 hast, du hast einen Datenblock und eine Kopie, dann gibt es noch eine Witness-Komponente, brauchst halt drei Nodes. Ne? Weil du hast ja dann auf einem Node den Datenblock, auf einem anderen Node hast du die Kopie von dem Datenblock und eine dritte ist ja dann halt so eine Witness-Komponente, so ein Tiebreaker. Ja, wenn du RF2 haben willst, dann brauchst du halt fünf Nodes, einfach damit du die Blöcke dann auch entsprechend da verteilen kannst. Ne? Weil wenn du dann halt Datenblock plus Kopie, Witness, noch ein Witness, ne? Und dann kannst du das verteilen. Ja. So, genau, dann haben
jetzt
wir noch.
Hoffe ich, dass morgen nicht der Flo anruft.
Ja, der kommt persönlich vorbei. Und,
der kommt persönlich
und
vorbei.
Unsere,
aber er kann gerne vorbeikommen.
Unsere Scheine weg. Ja, immer gerne.
Ich war ja nicht da, als er hier war.
Ist nicht so, dass du eingeladen warst, aber du hast dir den Kundentermin vorgezogen. Selbst schuld.
Ja, Chef.
Genau, dann gibt es noch so fancy Sachen wie Node, Block oder Rack Awareness.
Ja.
Also ganz früher, als die ersten Nutanix-Dinger rauskamen, das war ja dann so vier Nodes auf zwei Höheneinheiten. Ne? Die haben dann quasi, dann hast du so ein 2HE-Chassis gehabt, 24 Platten vorne drin. Unter anderem gab es auch andere Modelle und dann hat es hinten so vier Nodes drin. Und dann Node war dann halt einer dieser Einschübe. Block war dann halt so ein ganzer Block mit zwei oder vier Nodes. Und dann gibt es auch noch die Rack Awareness. Und je nachdem, was man da auswählt, werden Daten dann halt entsprechend über Blöcke, also klassisch über Nodes, also innerhalb eines 2U-Chassis verteilt. Wenn du jetzt wie heute Poly DX hast,
ja,
ne, da ist da ja quasi
ist
dann
ein
Server, ein
Node,
genau.
Block.
Aber wenn du halt so ein 2U-Server hattest mit vier Nodes drin, dann war das halt ein Block und dann gab es die Block-Awareness, die dann halt die Daten über mehrere Blöcke, also mindestens drei Blöcke verteilt hat, dass ja auch ein ganzer Block mit vier Nodes baden gehen konnte. Ja, und die noch krassere Variante war dann halt die Rack-Awareness, wo das Ganze dann halt auch rack-übergreifend, also du brauchst dann, glaube ich, ja drei Blöcke pro Rack und drei Racks, also da kann man dann ja hochrechnen, dass man da schon ein bisschen Zeug brauchte. So, jetzt ist das bei Nutanix ja, das finde ich ja ganz fancy. Das ganze Zeug, auf dem das Ganze basiert, ist ja weitestgehend alles Open Source. Ne, wir finden da diverse Open Source Projekte, also zum Beispiel Hadoop und Cassandra und hin und her. Diesen ganzen Storage-Magie macht eine VM, die sogenannte CVM, also die Controller-VM, die bekommt die Hardware, sprich die Platten, direkt durchgereicht. Und macht dann da ganzen fancy Kram drauf. Heißt aber auch, dass zum Beispiel der Hypervisor den Storage, den die CVMs bereitstellen, dann über NFS, über iSCSI, SMB3 konsumiert. Also typischerweise, wenn du ESXi hast,
klar.
Dann hast du einen NFS-Data-Store. Ne? Dieser NFS-Data-Store entspricht dann von der Kapazität her der Poolgröße. Du hast dann auf jedem Hypervisor halt eine CVM laufen. Die siehst du auch zum Beispiel unter VMware auch. Bei AHV musst du sie einblenden lassen. Bei Hyper-V siehst du die auch. Und,
ja, bei Hyper-V würdest du iSCSI machen,
genau,
wahrscheinlich.
Genau, richtig.
Sternchen, ich weiß nicht, wie lange Hyper-V noch supported ist bei Nutanix.
Ja, das ist ziemlich tot,
so gefühlt endet das so langsam.
Ja. Genau. CVM macht die ganze Magie und der Prozess, der sich halt um dieses ganze IO-Handling kümmert, das ist halt der sogenannte Stargate-Prozess, der sorgt dann auch zum Beispiel dafür, wie dieser ganze IO auf den verschiedenen Wegen da eingeht. Das heißt, wenn du zum Beispiel Write-IO hast, dann läuft das Ganze bei Nutanix durch so einen Write-Characterizer, der dann halt zum Beispiel guckt, ist das Sequential Write? Ne, wenn das Sequential Write ist, dann geht das nicht durch das Oblock durch. Das Oblock ist halt so eine Art Cache, wo dann halt auch, wo die Daten dann halt in den eigentlichen Extend Store, also in den eigentlichen Storage Pool dann auslaufen lassen.
So Oblock wird eigentlich nur verwendet, wenn du halt so Random Writes hast mit Spitzen.
Genau.
Ja.
Richtig.
Damit das eben gepuffert werden kann, um dann quasi in den sogenannten Extend Store ausgeleitet zu werden.
Extend Store ist dann halt das, was sich halt über SSDs, über rotierenden Rost als Storage Pool erstreckt. Und je nachdem, wo der Read.io herkommt aus dem Oblock, der kann aus dem Extend Store kommen. Da gibt es noch den Unified Cache, da gibt es dann auch ganz witzige Prozesse drauf, wie die Daten da reinkommen, wann die Daten rausgehen, etc. Die ganze Architektur ist schon halt so ein bisschen darauf ausgelegt, wie das halt früher so war. Ne? Du hast halt großen rotierenden Rost für Capacity und halt ein paar schnelle SSDs für den Speed. Typischerweise ist das heute alles All-Flash.
Ergibt Sinn, ne?
Ja, ist halt auch ne, preistechnisch so. Macht das Sinn. Nutanix kann diesen ganzen fancy Kram wie DDoP, wie Compression etc. Ist dann auch komplett transparent. Solche Sachen wie Erasure-Coding sind nachgelagert. Sprich, da müssen die Daten halt ein bisschen abgekühlt sein, ein paar Tage rumliegen, bis sie dann über Erasure-Coding reduziert
genau,
werden.
Was Compression angeht, kommt es auf die Lizenz an, die du hast?
Ja, das auch das. Ne?
Ja,
gibt's
auch
verschiedene
das
Lizenzen
kann
da.
Quasi im Nachgang über einen Job, ja? So am Ende des Tages einmal läuft da die Compression drüber oder aber live beim Speichern.
Genau, also wenn du All-Flash hast, ist Compression eigentlich eine low-hanging fruit, kannst du eigentlich direkt anknipsen. Das passt ganz gut. Was bei bei Nutanix halt noch ganz, was ich da ganz ganz spannend finde, ist dann tatsächlich, dass du dieses, das ist halt so ein ganz anderes Konzept ist als das, was VMware mit Visan verfolgt. Also es gab ja mal so eine Virtual Storage Appliance, auch bei VMware.
Ja,
das war vor Visan,
Jahren.
Genau.
Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, war das gerade so am Sterben.
Ja.
Fürchte ich.
Und
die VSA.
Genau,
die VMware VSA.
Genau, und danach kam dann halt Visan. Visan ist, verwendet ein ähnliches Konzept, aber grundsätzlich hast du dann an der Stelle erstmal ein Object Storage. Was heißt Object Storage? Objekte sind zum Beispiel VMDKs, sind VM-Home-Files, also VMX-Dateien etc. Das sind halt eigene Objekte, die dann halt auch mit Metadaten beschrieben werden. Metadaten bei einer VMDK ist zum Beispiel auch dann der Redundancy-Level. Auch da hast du SSDs, rotierenden Rost, die in Diskgroups organisiert werden. Also du hast dann halt bis zu, also bei der, also wir behandeln jetzt nur mal die OSA, die Original Storage Architecture,
ja.
ESA machen wir nachher am Ende mal. Hast du Diskgroups, sprich du hast rotierenden Rost oder halt große SSDs, die die Kapazität bereitstellen und dann hast du halt ein Flash-Device, es ist immer ein Flash-Device, was dann halt als Write Cache dient. Also auch heute, wenn du eine OSA All-Flash hast, hast du halt Capacity-SSDs und dann halt ein Flash-Device, was dann halt als Write Cache dient. Sieben Platten pro Disk-Group, drei Disk-Groups pro Server, X-Server, ich glaube bis zu 64 pro Cluster. Dann siehst du halt maximal einen großen Visan Data Store. Auch da ist wieder die Kapazität ne, über alle Hosts. Failures to tolerate, also Failures sind halt ein Node-Failure, ein Disk-Failure, das ist vergleichbar mit dem, was Nutanix macht. Und die ganze Kommunikation, das Ganze läuft halt dann wie bei Nutanix auch im Backend über. Wir haben hier eine Motte im Büro, entschuldigt bitte, wenn wir jetzt gerade ein bisschen abgelenkt waren, aber wir beide starten jetzt dieser Motte hinterher.
Wir starten beide gerade dieser Motte hinterher.
Genau, also nur wie bei Nutanix auch, das Ganze läuft im Hintergrund dann, die ganze Replikation von den Objekten. Redundancy Factor ist dann halt auch pro Objekt. Ne? Du hast halt auch ganz klassisch wieder das kleinste Visan-Cluster, hat drei Nodes. Ja? Und dann kannst du halt einen Datenblock haben plus halt eine Kopie plus die Witness. Macht die kleinste Einheit. Drei Nodes. Fällt dir eine Platte aus, fällt dir ein Host aus, läuft das Ganze trotzdem weiter. Alles schick. Visan kann solche Sachen wie Triple Mirror, wie gar kein Mirror, also ne, RAID 0, wenn du so willst. Und auch Erasure Coding im Sinne von RAID 5, RAID 6. Da brauchst du dann aber All Flash, da brauchst du dann auch mehr Nodes. Compression und DDoP gehen mit All Flash inline.
Hast du performance-technisch jemals irgendwie große Unterschiede, nennenswerte. Data Locality, ist das ein Thema?
Ja, das ist ganz spannend. Was heißt denn Data Locality? Mhm. Data Locality haben wir ja in, also Data Locality hast du quasi in zwei Ebenen, nämlich zum einen zeitliche und räumliche Lokalität. Also sprich, räumliche Lokalität ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daten gelesen werden, die neben Daten liegen, die gerade gelesen wurden. Ne? Also du liest Block A und wie wahrscheinlich ist, dass das gleich Block B gelesen wird?
Ja, okay.
Weil dann kannst du entsprechend einen Cache-Algorithmus bauen, der Block B schon mal liest. Mhm. Dann hast du natürlich noch die zeitliche Dimension, also wie oft wird ein Block gelesen und dann nach Zeit X nochmal gelesen. Mhm. Nutanix sagt ja, Reads sind immer lokal, sprich eine VM, die auf einem Host läuft, die IOs für diese VM kommen immer von dem Host.
Das ist auch ein ganz großes, so ein großes Schlagwort, was häufig verwendet wird.
Das tragen Sie schon sehr extrem vor sich her.
Ja, genau. Also, dass die Daten einer VM, also quasi die Blöcke, die dazugehören, auf mehrere, abhängig vom Redundanzfaktor, auf mehrere Hosts repliziert sind, aber aktiv genutzt werden sie dort, wo der Host auch Ressourcen, tatsächlich CPU, Speicher benutzt, damit der Weg nicht so weit ist und sich um das Netzwerk muss.
Ne? Reads sind also immer local. Mhm. Das ist gut.
Wie ist es bei Visa?
Die machen es nicht. Mhm. Da wird gesagt, Reads werden round-robin über alle Objekte, die zu dieser VM gehören, gemacht. Sprich, du hast eine VM, da ist eine VMDK dran und dann hast du ja zwei Data Components für diese VMDK. Jetzt kann das sein, dass diese VM auf Host A läuft und die beiden Data Components liegen auf den Hosts B und C und auf Host A liegt nur eine Witness. Die Reads kommen definitiv dann immer von Host B und Host C und zwar Round-Robin über beide Komponenten. So, und jetzt ist was ganz Interessantes. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja scheiße. Das ist ja gar nicht lokal. Was passiert, wenn du bei...
Geht übers Netzwerk, muss
übers
man dazu
Netzwerk.
Sagen.
Also gut, wir reden jetzt da immer von 10G, ne? Also 10G oder
dabei
mehr.
Dabei reden wir von 10G,
genau, also die Zeiten, wo wir sowas mit 1G gemacht haben, ist lange vorbei. Was passiert denn, wenn du bei Nutanix eine VM von Host A nach Host B migrierst? Was passiert im Hintergrund?
Da werden im Hintergrund die Daten nachgezogen.
Richtig. Und das ist etwas, wo die VMware-Engineers gesagt haben, das machen wir nicht. Weil der Preis für das Rumschieben von Daten nach einer vMotion, diese Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Ertrag. Das heißt, die nehmen lieber in Kauf, dass sie sagen, okay, dann lesen wir die Sachen halt von Host B und Host C.
Ja, aber das ist ja bei Nutanix auch so gar nicht der Fall. Die Daten sind ja schon da. Also sie sind ja schon da, sie sind nur nicht die aktiv genutzten. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist halt eine Kopie, ist ja schon da.
Ja, also sie sind nicht im Cache.
Ja, okay. Also VMware sagt, das lohnt sich nicht.
Nee, das hast du ja bei VMware auch. Ne? Also wenn die VM migriert wird, auf einen anderen Host wandert, klar, dann werden natürlich auch Reads, die landen wieder im Cache. Also die Blöcke müssen dann natürlich auch immer erst wieder in den Cache gehoben werden. Aber da sagt VMware ganz klar, nee, also das lohnt sich nicht, da irgendwie lustig den Cache-Inhalt durch die Gegend zu schieben oder halt dann dafür zu sorgen, dass die Data Components halt auf, oder zumindest eine der Data Components auf dem Host liegt. Weil das hast du ja im Zweifelsfall auch bei Nutanix, dass du halt Data Components von einer VM eben nicht auf dem Host hast. Und dann hast du auch eben diesen Fall, okay, dann kommt der Read-IO von einem anderen Host für diese Data Component, landet im Cache und wird dann halt geschrieben. Dann ist die Data Component auch wieder lokal auf der Maschine. Und da hat VMware gesagt, nö, das machen wir nicht.
So, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber hast du da jemals einen Unterschied?
Nein.
Einen Nennenswerten empfunden? Und glauben wir, dass das daran liegt, wie unsere Umgebung so allgemein von der Größe und von den Anforderungen her?
Bei Nutanix wurde ja dann auch immer erzählt, ja, migriert ja VMs gar nicht so oft, ja, kommt aufs Cluster und die Größe an.
Ja, eigentlich migriere ich tatsächlich VMs nicht so oft.
Wenn du DRS hast? Kisten leerräumen?
Wenn ich VMware drauf oben drüber habe.
Ja.
Ja.
Ja, bei AHV ist das natürlich eher mal nicht so.
Genau.
Nein, also ich meine, wir könnten jetzt an dieser Stelle mal darauf abzielen, bei Visan, also ne, bei Nutanix ist es eine virtuelle Maschine, eine Appliance, die verfolgen halt diesen Appliance-Ansatz und VMware hat gesagt, nö, wir machen das in unserem Hypervisor, wir machen das in Kernel. Mhm. Und es gab vor ein paar Jahren wirklich epische Kriege auf Twitter und in Blogs, was denn da besser ist. Unvergessen Josh Ogers, der alte Honey Badger. Von dem habe ich mir auf Twitter auch schon eine Packung abgeholt.
Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich habe es gesehen, ja. der war aber auch echt. Boah.
Ja, gut, ne?
Ich konnte den dann irgendwann auch nicht mehr lesen.
Das war dann halt auch viel Marketing bei Nutanix. Die waren da halt sehr aggressiv unterwegs. VMware war da sicherlich nicht besser. Duncan Epping hat da halt sicherlich auch, oder Comic Hong oder von VMware, die haben auch mehr als einen Blogpost zu diesem Thema geschrieben.
Kam mir aber höflicher vor.
Ja, am Ende des Tages, ja, wahrscheinlich kann man da irgendwas rausbenchmarken, ob In-Kernel oder VM besser ist. Mhm. Drauf geschissen, am Ende des Tages tun beide ihren Dienst, muss man ganz klar so sagen. Nutanix hat sicherlich den Vorteil, dass sie mit AOS hypervisor agnostisch sind. Also das haben sie auch immer gesagt, ne? Freedom of Choice, Klammer auf, heute sagen sie, Freedom of Choice, ja, war mal, mach mal besser AAV. Aber dich hindert ja keiner daran, Nutanix mit ESXi zu machen.
Nein.
Bei VMware, wenn du Visan machen willst, machst du VMware. Also da ist der Vendor-Login definitiv größer als bei Nutanix. Bei Nutanix kannst du halt auch wirklich dann Cluster ja migrieren, ne, von ESXi auf AHV. Ja,
und wie gesagt, also es kommt auch immer sehr darauf an, welche Umgebung, welche Anforderungen, welche Administratoren du hast, was du jetzt vorschlägst. Ne?
Am Ende des Tages ist es immer eine Frage von Requirements und da ist auch Ogers immer drauf rumgeritten, ne? Was braucht der Kunde denn, Fun Fact, er ist jetzt auch wieder, ich hätte jetzt fast gesagt, heim ins Reich gekehrt, denn der war ja lange Zeit bei Nutanix oder war ja erst bei IBM in Australien, dann bei VMware, dann war er bei Nutanix und jetzt hat er seit wohl ein paar Jahren eine eigene Bude, End-to-End Enterprise Architecture und Fun Fact, mit den Kollegen aus Münster, mit der Comdivision, partnern die ganz jetzt seit ein paar Wochen, Monaten zusammen. Und wie sie in ihrem Pressestatement so schön geschrieben haben, to dominant forces in IT architecture within the VMware ecosystem, proudly announce a strategic alliance to deliver next generation solutions globally. Herzlich willkommen zurück in der VMware-Welt, lieber Josh.
Das ist ja ein Ding.
Nein. Ehrlich, ist mir scheißegal, ob CVM oder In-Kernel, das tut's beides. Ich kann es nicht anders sagen, das tut's beides.
Ja, also zumindest hätte ich jetzt noch überhaupt keine, auch nicht im Ansatz irgendwelche Performance-Unterschiede oder dergleichen feststellen können. Also,
ach, nein.
Nein, es tut schon beides.
So sieht's aus. Wir machen auch weiter beides, nur Hyper-V, das machen wir nicht.
Nicht, wenn es sich
vermeiden lässt.
Ja. Ja. Eigentlich versuchen wir immer, alle Hyper-V-Umgebungen, die wir finden, möglichst schnell woanders hinzubringen.
Nein, also wenn man jetzt mal, was würdest du denn sagen? Wann macht man Visa, wann macht man Nutanix?
Genau. Ja, es kommt auf die Anforderungen an. Nein, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, um den Bogen zurückzuschlagen zu unseren lustigen OT, IIoT-Projekten, wenn du durch Hersteller von irgendwelchen Softwareprodukten, die du verwendest, gezwungen wirst, VMware zu machen.
Dann machst du VMware.
Dann machst du VMware. Oder machst VMware auf Nutanix. Ja klar,
wenn du jetzt auch irgendwie da viel Geld in NSX oder in Horizon, also wenn du Horizon noch On-Prem betreibst und nicht in Azure oder AWS, klar, dann wirst du dann auch da eher in der VMware, in der Visan-Welt bleiben. Kunden, die natürlich sagen, keine Ahnung, wo die Reise mit VMware hingeht, die haben mit AHV eine interessante Hypervisor-Alternative. Nutanix Move als Mittel der Wahl zur Migration, das ist schon geil.
Das funktioniert schon ganz fluffig, ja.
Ja, besser als man eigentlich sich vorstellt und sich wünscht.
Es gibt Ja, es ist schon in manchen Punkten ein bisschen anders. Also ich bin jetzt die Woche zum Beispiel über die Nutanix Guest Tools gestolpert, die einfach auch so vom Konzept her ganz anders gedacht sind als die VMware Tools. Und ich war ein bisschen überrascht und ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon zu halten habe. Ne? Also bei VMware, da packst du ja überall deine VMware-Tools drauf. Ne?
Genau, auf das dein ist Windows, ja so Standard. Ne?
Linux packst du halt so ein OpenVM-Tools drauf und alles schick, alles fein. Wofür brauchst du das? Ja, halt für so Sachen wie ne, VSS, Ingest, Application Aware Sicherung ist der eine Punkt.
Weil da ist ja allein, also in den VMware-Tools sind ja schon die Treiber für die VM, also für die virtualisierte Netzwerkkarte, ne, VMware ja, 3, ja. Als auch
genau.
Für
Treiber,
den paravirtualisierten Controller.
Achso, entschuldige. Ja, ne, Treiber sind da drin, brauchst du schon bei der Installation, da ist ja dann ne, Storage-Treiber und so weiter. Genau, dann hast du ne, Netzwerktreiber, Storage-Treiber. Wissen wir alle, brauche ich gar nicht viel von zu reden. Ne, die Leute, die VMware machen, die packen halt überall die VMware-Tools drauf.
Genau.
Und jetzt habe ich, ne, wir hatten ja jetzt dann auch, ich sag mal, unsere ersten Nutanix-Umgebungen quasi installiert und wunderten uns so ein bisschen, hä, warum sehe ich jetzt hier so Betriebssystem nicht? Naja, versuchst du Backup zu machen, VSS ist nicht enabled. Und denkst du, müssen die Guest-Tools drauf. Ne? Versuchst du mal, packst die Guest-Tools drauf.
Ja, wir sind ja drüber gestolpert, weil das Prism Central,
genau, unser erstes Prism Central
war
hat keine Guest-Tools.
Keine NGT drin. Hä?
Genau, keine NGTs drauf, kannst auch nicht drauf installieren, seltsam. Ja, und dann liest du so ein bisschen hin und her und die ganz klare Aussage ist, ja, wenn du kein VSS brauchst, dann ja, oder ne, irgendwie VM Mobility, also eigentlich mir fiel in der Liste nur eine Sache ein, die man brauchen könnte, nämlich VSS, dann lass die doch einfach runter.
Das finde ich total verstörend, immer noch.
Ja, ich bin, wie gesagt, ne, und wenn du halt nur Treiber brauchst, dann nimmst du hier das Word.io. Ne? Ja, okay. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Und auf Linux lassen sie sich nicht installieren. Auf einem aktuellen CentOS 9 Stream. Absolut, ist ein Bug. Anders geht's nicht. Das Ding versucht sich in Ined reinzuschreiben.
Oder
so ein Skript in Ined abzulegen.
Oh, das vielleicht sollte man den Jungs mal sagen, dass mit der nächsten Version vom Systemd wahrscheinlich das ganze Ined-Geraffel eh stirbt.
Ja, ich habe mir die System, ich habe mir die Python-Scripts auch angeguckt und da gibt es tatsächlich eine Variable schon. So macht das doch hier in Systemd und wird aber nicht verwendet. Gut, hilft nichts. Ist halt dann nicht installiert worden. Aber muss man ja auch nicht.
Ja. Ein Aruba ACP braucht man auch nicht unbedingt, oder?
Ich weiß nicht, was ich davon halte. Genau. Noch was, wovon ich nicht weiß, was ich davon halten sollte. Genau. Irgendwie bei Reddit irgendwie mal vorbeigelaufen. So, Hilfe, ich habe hier zweimal versucht, den Aruba ACP zu machen. Obwohl
was
ich.
Was ist der
ich
ACP nochmal?
Der ACP ist der. Moment, jetzt muss ich es gerade zusammenkriegen, weil wir haben den nicht. Wir haben tatsächlich den Aruba Certified Switching Professional und der ACP ist eine neue Zertifizierung. Es ist dann ACA, das ist der Associate für Campus Switching, Campus Access Switching und den Professional, das ist also die zweite Stufe. Ne? Ich habe hier den Aruba ACP zweimal versucht und bin zweimal durchgefallen, obwohl ich ein Jahr Erfahrung mit Aruba habe, musste ich ein bisschen in mich reinschmunzeln und sagen, okay, ein Jahr Erfahrung mit Aruba ist erstens sehr, 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 sehr relativ. Wenn du nur ein Jahr lang nur einen Switch vor dir hattest, der nur bestimmte, ne, der so WLAN 1 nur switcht so vor sich hin, das ist Erfahrung mit Aruba, aber es wird dir nicht in dieser Prüfung helfen.
Ja gut, aber das ist ja, glaube ich, auch so ein Grundproblem. Ich stolper ja bei Reddit auch immer über solche Threads hier, gerade so in dem Subreddit für Azure. Mhm. Also ja, ich bin hier irgendwie zum dritten Mal durch die AZ-104 gefallen. Oh, ich bin durch die AZ-100 gefallen. Oh, ja. Ich habe jetzt hier vier Monate für die AZ-305 gelernt und bin durchgefallen.
Und derjenige schrieb dann auch, oder diejenige, ich weiß es nicht, also Avatar sah weiblich aus, schrieb dann auch so, ja, ich habe auch den Study Guide durchgearbeitet, aber ich habe, ne, kann mir die Labs nicht leisten, okay, das ist halt, ne, das ist doof. Aber du hast ja auch immer noch, du kannst ja auch immer noch die eigene Lab sozusagen bauen, irgendwie mit Genes 3 oder was weiß ich. Ist ja bei ja alles machbar. Ja. Und dann schrieb er oder sie auch tatsächlich noch irgendwie, ja, und dabei habe ich mir schon Dumps geholt, wo ich mir denke so,
ja gut, die bringe ich ja nun wirklich nicht weiter.
Das würde ich vielleicht nicht in einem öffentlichen Forum erwähnen, ne? So happy ist da schon mal, ne? Die finden das nicht so toll.
Ja, gut, aber da ist auch immer, da ist ja nur Müll bei. Also ich meine, wir beide haben uns ja jetzt auch durch AZ, weiß ich nicht, 200 irgendwas und 104 und ne, 305 haben uns ja auch durchgequält. Und ja, ganz ehrlich, da ist ganz viel Scheiß, bei dem wir noch nie im Leben gesehen haben. Aber ja, da musst du dich dann halt mal durchfräsen.
Ja.
Ich bleibe dabei. Nein, ich schaffe diese Prüfung wahrscheinlich ganz häufig nur deswegen im ersten Anlauf, weil ich wahrscheinlich jetzt in den letzten 20 Jahren echt gelernt habe, wie ich mich auf solche Multiple-Choice-Prüfungen vorbereite und weil ich einfach so viel Scheiße in meinem Leben schon gesehen habe, dass ich mir selbst die abgefahrensten Sachen wahrscheinlich irgendwie aus dem Kontext herleiten kann. Und am Ende des Tages, Ausschlussverfahren. Aber dafür musst du halt auch in der Lage sein, von 5 Antwortmöglichkeiten irgendwie 3 auszuschließen.
Ja, aber irgendwie funktioniert das so einigermaßen gut. Ich weiß dann auch nicht, was man so jemandem raten kann. Also, ne, ich habe dann noch angesetzt, so, ja, guck dir deinen Score-Report an, guck, was du da für Schwächen hast. Und dann sagt er oder sie, ja, aber den habe ich irgendwie, weil ich war schon so enttäuscht, ne, dann habe ich den einfach weggeklickt. Du kriegst den doch per E-Mail hinterher, verstehe ich jetzt nicht. Ganz wahrscheinlich einfach eine Steuerung entfernen, als die E-Mail ankam, die nichts mehr zu tun haben. Aber was anderes kannst du auch nicht machen. Da kannst du auch nichts anderes raten. Also ich weiß auch nicht, wie man auf Reddit dann erwartet, wie die Leute einem dabei helfen können. Mhm. Ne? Also so extra Study Material gäbe. Aber
das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich meine auch bei du findest ja auf YouTube auch dann immer wieder Leute oder auch bei TikTok, die dann sagen, ja, hier mit diesem 30-Tage-Bootcamp für Cybersecurity, danach schaffst du, ne, keine Ahnung, $100,000, $150,000 aufwärts in Cybersecurity. Und ich denke mir jetzt mal, ey Leute.
Ja, natürlich, genau. Danach bist du der Experte und dann wird dein Laden trotzdem hochgenommen. Komisch.
Ja. Das Problem ist halt echt so, Real-World-Experience ist halt dann doch nicht zu ersetzen.
Mhm. Ja.
Also ich hasse mich ja selber dafür, dass ich mich hier oft wie ein alter weißer Mann irgendwie anhöre. Ja, dieser alte, ich finde, es ist auch dieses Bild von dem alten Admin, ne, so im First Level, oh, ich freue mich, den Leuten zu helfen, so im Second Level, so, Anwender halt, ne? Und dann im dritten, so Third Level, so.
Lass mich
go away. Nein, aber es ist so. Also am Ende des Tages Erfahrung.
Kann man nicht anders sagen. Und für ein ACP, da steht sogar dabei, zwischen 3 und 5 Jahren.
3 und 5 Jahren, aber wahrscheinlich dann auch zumindest, wenn nicht daily, aber zumindest mehrmals in der Woche mal an Switches rumgefingert, weil ansonsten wirst du das wahrscheinlich auch nicht hinkriegen.
Genau, wahrscheinlich steht so ein kleiner Absatz bei, ne, Zielgruppe, du bist halt Network Engineer und du kennst die Auswirkungen deines Tuns auf das Netzwerk und hast schon mal die Prot down genommen oder irgendwie sowas in der Richtung. Stand da nicht so, aber das habe ich daraus gelesen.
Wahrscheinlich ist genau das damit gemeint.
Ja.
Ja, das ist doch so, ne? Gib uns eine Switch-Config und wir werden in den allermeisten Fällen, egal welcher Vendor, uns ganz, ganz viel an notwendigen Informationen daraus lutschen können.
Switches sind Switches,
genauso wie Firewalls. Am Ende des Tages machen die alle das Gleiche.
Also mir ist noch kein Switch begegnet, der Dinge getan hat, die ich nicht verstanden habe. Also, nee.
Nur eine Cisco Firepower, die habe ich bis heute nicht verstanden.
Darf ich nochmal die LAN-Communified Firewalls erwähnen, die ich viel, viel schlimmer finde?
Wenn ihr ausgediente LAN-Com-Firewalls oder Cisco Firepower oder Sophos XD.
Also nicht die Router. Die Router sind noch, ne, so.
Nee, ich sag schon die
okay,
Firewall.
Die sind die Unified Firewalls. Genau. Die Next Generation Firewalls von LAN-Com. Wenn ihr welche habt, ne?
Dann
ist mir egal, die müssen nicht defekt sein, aber wenn ihr die nicht mehr braucht.
Genau.
Tut es vielleicht sogar noch ein bisschen besser meiner Seele, wenn das Ding sogar noch funktionieren würde und ich es trotzdem kaputt machen darf.
Wenn du es mit dem Basie verdreschen willst, soll es an den Strom angeschlossen werden, damit es auch Funken schmeißt oder der Lüfter hört?
Selbstverständlich.
Du möchtest das Sterben hören, ja?
Ja.
Boah. Du bist an diesem LAN-Com-Ding echt zerbrochen, ne?
Total. Ich dachte, ich kann Firewalls. Also der logische Schluss ist, also entweder kann ich keine Firewalls oder sind einfach keine Firewalls.
Wahrscheinlich Letzteres.
Danke, das musste ich hören.
Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich Aufreger genug, auch wenn wir jetzt noch keinen Aufreger der Woche haben, aber ich habe jetzt auch spontan Die Woche hat ja gerade angefangen. Und letzte Woche gab es relativ wenig Anlass, mich aufzuregen.
Wir haben das nur schon wieder verdrängt, erfolgreich übers Wochenende.
Habe ich meinen Kummer wieder in Alkohol ertränkt, ja. In literweise Lack. Ach, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, bleibt gesund, bleibt uns treu, bewertet uns überall mit 5 Sternen und schickt uns defekte Firepower, XG, Lancom, was auch immer, damit wir was zum Zertrümmern haben.
Dankeschön. Gute Zeit, ciao. Mach's gut, ciao.